Hallo liebe Leute, bevor wir tief in die aktuelle Folge einsteigen, hier noch eine kleine Info für euch.
Wir sind live am 10.01. in Hamburg mit unserem Programm inklusive Vorträge, Handpan, Rap, Podcast-Aufzeichnungen. Es wird großartig.
Im Kulturklinker in Barnbeck und alle Infos dazu findet ihr auf gleichmutproben.de inklusive der Tickets. Wir freuen uns, euch dort live zu sehen.
Juhu!
Yes, wir laufen und zwar mit unserem Gleichmutproben live hier in Mainz. Danke.
Wenn du jetzt den Podcast hörst, dann hast du ganz viel Schönes verpasst, aber vielleicht kommt auch noch was Gutes. Wir haben einen tollen Abend hinter uns. Unter anderem haben wir hier alles voll mit Fragen, die in kleinen Gruppen gesammelt wurden zum Thema des Abends, das Mental Health ist, wie vielleicht im Titel auch steht. Und wir werden uns dem aus verschiedenen Standpunkten aus nähern. Unter anderem geleitet durch 82.000 Fragen, die hier
die unser Publikum in Gruppenarbeit erarbeitet hat.
Und ich habe eine gute Frage gefunden schon.
Wollen wir direkt mit einer Frage starten? Will ich diese Hempen eigentlich die ganze Zeit hier liegen haben zwischen uns so?
Ja,
okay, dann will ich das.
Also, wir haben... Okay, haben wir das passt nämlich auch zu Themen, die hier vorher besprochen wurden am Abend im kleinen Kreise. Wie könnten Männer untereinander, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, nicht mit den Frauen immer nur, besser über persönliche Probleme, mentale, sprechen? Direkt mal Downer zu Beginn. Es ist ja, ich habe nicht die genaue Zahl parat, aber ich glaube, irgend so was Absurdes wie 7-mal so viel nehmen Männer sich das Leben aufgrund von mentalen Krankheiten. Es wird genickt, also so in die Richtung könnte stimmen. Und eine Arbeitshypothese ist halt, weil die halt keine schlaueren Coping-Mechanismen haben, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen, nämlich einfach mal darüber zu sprechen. Einfach mal sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, sich einfach mal auszutauschen. Und kurze Anekdote passt auch. Ich habe jetzt zwei, mindestens aus einem kleinen Freundeskreis von vielleicht 10 Jungs, damals, oder Clique, sind zwei schwer depressiv, die mir dann irgendwann vor ein paar Jahren gesagt haben, dass sie eigentlich in unserer Jugend auch schon depressiv waren. Und ich wusste nichts davon. Ich wusste gar nichts davon. Und andere mindestens auch. Und wie können wir das hinkriegen, Alex? Das da.
Ja, es passt gut zu der Frage hier, wie öffne ich den Raum, um überhaupt über Mental Health zu sprechen? Ja, aus meiner Sicht ist nicht jeder Raum dafür geeignet, das ist schon mal klar. Aber es gibt Räume, die sind geeignet und das sind vielleicht die Räume, wo wir uns in einem Safe Space, in einem geschützten Raum mit einer Person, die entweder völlig fremd ist oder deren Vertrauen wir schon haben oder die unser Vertrauen hat, indem wir einfach dann das Thema, was uns auf der Seele liegt, ansprechen. Das ist der Raum, um über Mental Health zu sprechen. Das ist nicht jedermanns Sache, damit offen umzugehen, aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass, wenn man das offen anspricht, dass man... Also für die es nicht wissen, ganz schnell nochmal kleine Abhandlungen zwischen 25 und 35, hatte ich schwere Depressionen in meinem Leben. Die sind vorbei, habe viele Sachen ausprobiert, ne? Therapie, Medikamente, dann Biohacking und Eisbaden und was es alles so gibt. Und irgendwann ging es mir auch dann wieder richtig gut. Das war aber eine lange Reise. Aber was ich gemerkt habe während dieser Reise ist, immer wenn ich das thematisiert habe, war meine Erfahrung jedenfalls, aber mir haben Menschen auch schon andere Dinge erzählt, ich habe nie Ablehnung erfahren. Ich habe immer... entweder Neugierde oder auch Überraschung, ne? Was du, das gibt's doch gar nicht und so weiter. Und was ich aber auch, und das finde ich ganz spannend, oft erfahren habe, ist, gerade bei Männern, gerade wenn wir dann alleine waren unter uns, und das kann auch am Bierstand sein zwischen ganz vielen Leuten, aber man spricht untereinander, miteinander zu zweit, dass dann die Person gegenüber sagt, ja krass, ich kenne das auch. Ich hatte auch so eine Phase oder ich bin gerade in so einer Phase. Und dann denke ich mir so, oh, was, du auch? Ja, krass. Du erkennst es wieder, was ich dir beschreibe. Ja, du erkennst es wieder mit diesen vielen Gedanken und diesen vielen Sorgen und schlecht schlafen und nachts aufwachen und Gedankenkarussell. Und nicht wissen, wie es weitergeht und all diese Dinge und die Energielosigkeit und tausende Symptome. Ne? Ich habe meine Symptome gehabt, das ist ja eine Mental Health, Depression ist natürlich eine schwere Krankheit im Bereich Mental Health. Und das fand ich aber halt spannend, dass in dem Moment, wo ich sozusagen meine Rüstung unterlasse, mein Tor von meiner Burg, mein Burgtor, dann und mich verletzlich zeige in dem Moment, wie man so schön sagt, ich weiß nicht, was, also für mich ist nicht so ganz klar, was daran verletzlich ist, weil was soll passieren? Also schlimmstenfalls würde die andere Person sagen, damit kann ich ja gar nichts anfangen mit dem Thema. Und dann würde man halt wieder über Bundesliga oder Formel 1 sprechen, ist ja auch okay. Oder noch wieder, die andere Person könnte damit so wenig umgehen, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben wollen würde. Aber das wäre ja dann auch einfach wieder ein guter Beweis dafür, dass die Freundschaft da vielleicht dann doch nicht so ganz eng war vorher. Naja, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, wenn die Zugbrücke runtergeht, Zugbrücke ist übrigens das ist der richtige Ausdruck, Zugbrücke. Dann passiert das ganz oft, dass die andere Person eben auch, ne, ob die das jetzt genauso schwer oder leichter oder anders, aber man fühlt sich verstanden in dem Moment, man fühlt sich gesehen und man hat dann, und das ist auch ein Satz, den ich oft gehört habe, boah, das tut gerade voll gut, darüber zu sprechen, weil wir so im Alltag wenig über Mental Health sprechen, weil wir das eher mit uns rumtragen. Die Männer vielleicht noch einen Tacken mehr als die Frauen, weil wir, wie es der Lea auch schon vorhin in seinem Impulsvortrag gesagt hat, weil wir denken, wir müssen stark sein, wir müssen damit alleine recht kommen. Ich sage dann immer, ja, wenn du auf der Skipiste umknickst und dir das Bein brichst, dann holst du ja auch die Bergrettung und lässt dich runterbringen von professionellen Ärzten.
Wobei Maxed Out, toxische Männlichkeit fährt trotzdem ins Tal weiter.
Mit dem gebrochenen Oberschenkel.
Dann einfach nur auf einem Bein.
Ja, gibt es wahrscheinlich auch, ja. Ist aber dumm. Und deswegen plädiere ich eben dafür, da sich professionelle Hilfe zu holen. Und aus meiner Erfahrung auch lieber früher als später, denn je länger man wartet, desto tiefer rutscht man da rein. Man sagt, man rutscht in die Depression, das ist, glaube ich, sehr zutreffend. Das ist wie so, ne, man, wie so eine Ameise, die so den Sand hochstrampelt, je mehr sie strampelt, desto tiefer rutscht sie da rein. Und da ist es gut, sich professionelle Hilfe zu holen. Und es ist gut zu sehen, und das ist das Heilsame an solchen Gesprächen, dass die anderen einfach auch strugglen, dass man damit nicht alleine ist, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat und dass du nicht der Einzige bist, der mit diesem Kreuz durch die Welt rennt.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass du bist ja eher ein Typ von so deinem Grundstruktur, auch schon lange, bevor du dich selbst verwirklicht hast, um das andere Thema des Abends, sozusagen so noch mehr in die innere Forschung gegangen bist, dem es ja relativ leicht fällt, Dinge offen anzusprechen, alles so über alles zu reden. Und ich glaube, was halt so für ganz viele ein Hindernis ist, ist halt die Hochrechnung wieder auch klassisch. Ne? Was passiert, wenn ich das teile und meine, so was kann passieren? Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. So, was kann denn eigentlich wirklich passieren? Aber klar, dann ist irgendwie gerade, wenn man sich verletzlich zeigt, ist halt, glaube ich, so die Angst, zum Teil auch unterbewusst, dass es auch gegen mich verwendet wird. Dass jetzt jemand dann eben, also im Endeffekt, dass er gesagt hat, wir wollen halt cool sein, wir wollen halt gemocht werden, wir wollen halt Hochachtung erfahren. Und wenn ich dann sage, oh, ich glaube, ich schaffe es nicht alleine, ich habe ganz, ganz viele düstere Gedanken, dann ist, glaube ich, so eine Angst, das auszusprechen, ist halt, wie ändert sich dann das Bild von meinem Gegenüber von mir? Hat der, die Person dann noch die gleiche Achtung? Hält die mich dann für schwach? Nimmt die mich nicht mehr für ernst? So all diese Dinge, diese Gedanken, die hochkommen. Und das ist, glaube ich, wichtig, die mal zu isolieren, den Mindfog, wie ich es nennen würde, auch mal aufzuschreiben. Sagen, warum, was hält mich denn eigentlich zurück, das zu teilen? Was sind denn eigentlich die Überzeugungen? Wenn ich, zum Beispiel könnte so ein Satz kommen, wenn ich zugebe, dass ich schwach bin, dann bin ich verletzlich zum Beispiel, bin ich angreifbar. Ne? Die Zugbrücke ist runtergelassen, das Schloss ist auf. Wenn da die Armee reingeht, Feierabend. Ja. Nee, es fühlt sich sicherer an, dass die Zugbrücke zu ist. Wenn ich einen guten Eindruck mache, dann kann keiner was sagen. Und wenn ich, aber dann kann ich mir den Satz halt angucken. Also wenn ich über meine Gefühle spreche, über meine Ängste, über meine Sorgen spreche, dann bin ich verletzlicher. Und dann kann man sagen, ist das wirklich wahr? stimmt das, dass ich dann verletzlicher bin? Und das hast du ja auch schon so gesagt. Ich habe mal in Unfuck Your Mind, glaube ich, hatte ich mal geschrieben, je verletzlicher du dich zeigst, desto unverwundbarer wirst du. Wenn alle hier im Raum Erwin kennen, ohne das aufzulösen hier im Podcast, den Insider, dann ist es halt auch egal, wenn Erwin gefunden wird. So, weil dann was gibt es noch zu verstecken? Es ist super peinlich, wenn Erwin gefunden wird und du versuchst, einen guten Eindruck zu machen. Aber wenn Erwin für alle sichtbar im Raum ist, was soll dann noch passieren? Ist eigentlich ganz schön, wir haben so viel gerappt heute Abend. Genau das macht der Eminem in 8 Mile, in diesem Battle-Rap. Weiß nicht, wer von euch den gesehen hat, ist bei mir auch schon lange her, aber ich erinnere mich gut daran. Er hat diesen finalen Battle-Rap und er fängt an und in der ersten Strophe macht er sich selbst komplett zur Sau. Also sagt alles über sich, was ein Kontrahent an ihm dissen könnte. Mm. Dass er in einem Trailerpark ist, dass er bei seiner Mutter wohnt, noch als erwachsener Mann, dass er keine Kohle hat, dass er fürchterlich Angst gerade hat. Dass er sagt das alles und dann hört er irgendwie auf, and now you tell them what they don't know about me. Lässt sein Mic fallen und hat das Ding halt einfach straight gewonnen, weil sein Gegenüber konnte halt nichts mehr sagen, weil es war halt alles auf dem Tisch.
Keine Waffen
komplett
mehr.
Unangreifbar in diesem Moment. Gilt nicht immer, manche Menschen nutzen es vielleicht trotzdem gegen dich, aber wie du gesagt hast, die Erfahrung ist, die meisten Menschen sind doch schon ziemlich cool und die meisten Menschen gehen damit toll um oder so gut sie eben können und mit ihrer besten Intention und wie du gesagt hast, die das nicht tun, wow, voll gut, dass du rausgefunden hast, dass das halt nicht unbedingt die Menschen sind, die weiterhin eine große Rolle in deinem Leben spielen müssen. Das heißt, manche Leute brauchen da viel länger, um das rauszufinden. Super, wenn die Person das ausnutzt, wenn du dich komplett nackig zeigst, wirklich deine tiefsten Ängste und Sorgen teilst und jemand findet dich scheiße oder nutzt das aus und du redest dann nochmal mit der Person und die kann das gar nicht sehen, großartig. Denn es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, dann hab doch mit anderen was zu tun und red mit all den 90% der Menschen, die das verstehen können, die sogar dann eher näher an dich ranrücken. Das heißt, der andere Satz, überzeugen wir mal, ich werde nicht mehr gemocht, wenn ich über meine Ängste und Sorgen spreche. Vielleicht ist ja sogar, dass ich mehr gemocht werde von den meisten Menschen, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, wenn ich nicht die Mauern aufgebaut habe. Wie sehr kann mich jemand mögen, wenn ich alle Mauern auf habe, wenn ich aus Stein bin, wenn ich komplett nicht ich bin, wenn ich alles ablocke? Da hat sich auch mal eine Teilnehmerin in einem Retreat so, und über die 6 Tage, man konnte das so schön sehen, die ist so richtig mit fetten Mauern hingekommen. Und die war so ganz ängstlich, hat sich so zurückgezogen und hat an der Gruppe keinen Anschluss gefunden. Und dann hat sich, je mehr sie sich geöffnet hat, je mehr sie die Mauern runtergelassen hat, hat sich gezeigt, dass sie super Angst hatte, sich zu öffnen. Und dadurch hat sie genau das bewirkt, wovor sie Angst hatte. Nämlich die Leute haben sich zurückgezogen, weil sie dachten, die mag die vielleicht nicht oder die findet alle doof. Weil die halt zu cool war eigentlich. Und in dem Moment, wo es dann so aus ihr rausgebrochen ist, sie es gesagt hat, da ist die Gruppe konnte dann auf sie zugehen, weil sie dann sich gezeigt hat.
Und man kann natürlich auch immer mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen. Wir sind ja alle menschliche Wesen, wir sind ja alle tagesformabhängig, mal besser und mal schlechter geschlafen. Und vielleicht erwischt man aus irgendwelchen Gründen auch gerade den falschen Zeitpunkt, mit Personen X oder Y auf eine tiefere Ebene zu gehen im Austausch. Da ist auch die Frage erlaubt, ist es okay? Also ist es okay, dass ich mit dir über dieses Thema sprechen möchte? Möchtest du das auch? Also vielleicht auch mal wirklich sich die Zustimmung holen des Gegenübers, dass es okay ist, dass wir auf so eine andere Ebene gehen. Und wenn die Person damit nichts anfangen kann, dann finde ich das auch in Ordnung. Dann weiß sie in Zukunft, okay, das ist mein Kumpel, mit dem spreche ich über Fußball und über Formel 1 und das ist fein, deswegen ist der jetzt kein Depp oder so, sondern der kann mit dem Thema einfach nichts anfangen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber man wird höchstwahrscheinlich Menschen finden, die bereit sind oder sogar dankbar sind, wenn wir mit ihnen auf einer kommunikativen Ebene tiefer gehen. Das ist jetzt so im Privatumfeld. Wir sind ja auch viel im Company-Kontext unterwegs. Als Speaker sehen viele Branchen, unterschiedliche Branchen. Und was ich halt vermehrt feststelle, ist, dass die Unternehmen sehr, 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 sehr interessiert sind am Thema Mental Health und sehr daran interessiert sind, dass es ihrer Belegschaft gut geht. Klar, da geht es am Ende auch einfach ums Geld, ne? Je produktiver und gesünder die Belegschaft ist, desto produktiver ist sie, desto weniger Krankenstand ist. Also das kann man aus der Brille sehen, man kann aber auch einfach anerkennen, dass viele HRs, viele CEOs einfach interessiert daran sind, dass es den Leuten gut geht. Und es gibt in größeren Companies immer auch, immer ist ein schwieriges Wort, aber sehr oft Anlaufstellen für diese Themen, wo dann auch schon Spezialisten sind, wo spezialisierte Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner sind, die eine offene Tür haben, wo man hingehen kann, wo man sprechen kann und die auch dann weitere Dinge einleiten. Also die zum Beispiel dann auch sagen, ey, ich höre dir gerne zu, aber ich glaube, du brauchst doch einfach therapeutische Unterstützung. Und wir haben in unserem Netzwerk hier, in unserem Company-Netzwerk, haben wir Kontakt zur XY-Doktorin, Doktor und wir vermitteln dich dahin und dann bekommst du schneller einen Termin und so weiter. Das ist nämlich das Nächste, wenn du als Privatperson heute einen Therapieplatz willst in Deutschland, dann musst du sehr, sehr viel Geduld mitbringen und die hast du eigentlich nicht, wenn du in diesem Zustand bist.
Ja, das ist auf jeden Fall auch super wichtig, dass da sich politisch einfach was tut. Also da ist die Lage auch für Psychologiestudierende ist Katastrophe. Da an Therapieplatz zu kommen, müssen wir noch 30.000 Euro dafür bezahlen, die sind limitiert. Also es gibt ganz viel Bedarf, es gibt ganz viel Angebot, aber es ist so Bürokratie dazwischen, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, in das wir jetzt nicht so reingehen wollen. Ich wollte noch einmal kurz, um das hier so abzuschließen, auch wie könnten Männer untereinander besser über persönliche Probleme sprechen. Ich finde, eine Sache, die auch so durchkam, aber das wollte ich irgendwie nochmal sagen, ist so, wenn es uns gelingt, den Mut zu haben, anzufangen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. So. Also wenn eine Person anfängt, dann machen wir es der anderen natürlich auch viel leichter. Und wenn wir so einen Rahmen schaffen dafür und vielleicht nicht so darauf warten. Dann noch was anderes, Thema Job. Da kann ich mir vorstellen, dass halt ganz viele Angst haben, dass es halt gegen sie verwendet wird, wenn du halt dann als zerbrechlich wirkst. Wenn du halt sagst, so, oh, ne, also dich da zu öffnen, wenn du halt Angst hast, deinen Job zu verlieren, das ist dann, denke ich, auch die Aufgabe der Unternehmensführung, halt so eine Kultur zu machen, dass es klar ist, dass es nicht passiert. Und ich würde aber trotzdem sagen, selbst wenn du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren, also was ist schlimmer, deine mentale Gesundheit zu verlieren oder deinen Job zu verlieren? Also wenn du die mentale Gesundheit weg ist, ist alles scheiße. So, egal welchen Job du hast, also klar, ne, irgendwie, wir sollten genug Geld haben für Miete und Essen irgendwie, aber selbst deine große Wohnung, die du dir leisten kannst, selbst der tolle Job, der viele Freiheiten bietet, wenn die mentale Gesundheit weg ist, bringt dir das nichts. Also deswegen ist so die Priorität, selbst wenn du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren, weil du ja dann in Therapie gehst und weil du das dann vielleicht melden musst, fuck it, so, mach das. Und wenn dann der Arbeitgeber sagt, nee, jetzt bist du raus, wieder ein toller Hinweis, dass das nicht dein Arbeitgeber ist. So. Und aber selbst unabhängig davon, was könnte es Wichtigeres geben? Also gerade auch in Bezug auf das Thema, was ich eben angesprochen habe, was ja auch im Podcast hier schon eine Rolle gespielt hat, wenn man halt dann noch an mentaler Gesundheit stirbt oder an Depressionen, also sich das Leben nimmt, und ich habe das ja so mitgekriegt, wie so ein Leben komplett zerbrechen kann, innerhalb von kürzester Zeit an so vielen Stellen, wenn die mentale Gesundheit im Eimer ist. Und manchmal kann man dann trotz Hilfe vielleicht auch nichts mehr machen, das ist dann super tragisch, wie manchmal bei anderen Krankheiten, auch wenn man Krebs früh entdeckt, kann es trotzdem nicht hinhauen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, den Fokus darauf zu legen, ist einfach das Wichtigste auf der Welt. Weil also so, wenn ich ein Ziel hätte im Leben, was ein anderes Thema war, was ich immerhin 12 gewünscht, 14 gewünscht hatten. Wenn ich ein einziges Ziel im Leben hätte, dann wäre es innere Balance. So, weil alles andere ist so scheißegal. Wenn das nicht da ist, und die werden wir nicht immer haben, und es geht auch gar nicht darum, das dann zu erreichen, aber so von der Intention her, wenn ich so meine Handlungen ausrichte, dann, und ich merke, dass das Hinterherrennen von einem anderen Ziel, wie größere Podcast-Events machen oder keine Ahnung was, noch mehr das. Wenn da die Balance drunter leidet, dann ist es das nicht wert auf Dauer. Weil es nichts Wichtigeres gibt für mich, als so gut ich kann, was für meine innere Balance zu tun, aka meine mentale Gesundheit.
Sehe ich genauso. Das ist wirklich die Basis, Fundament. Hier habe ich die spannende Frage, ist Mental Health ein Luxusproblem oder ein Luxusthema? Ich verstehe die Frage, wenn wir uns jetzt so Kriegsgebiete und sowas angucken, denkt man natürlich, okay, die haben ganz andere Sorgen, die müssen jeden Tag überleben, die brauchen Essen, die brauchen Dach über dem Kopf, die brauchen Kleidung, die brauchen Zugang zu Medikamenten. Von daher verstehe ich diesen Gedanken, ist es ein Luxusproblem? Das Problem ist, du kannst all diese Dinge haben, also medizinische Versorgung, Dach über dem Kopf, Kleidung, Wärme im Winter und kannst halt trotzdem daran verkümmern, wenn deine mentale Gesundheit nicht stimmt.
Und das dir geht es dann so schlecht, dass du selber nicht mehr leben willst. Das muss ich mir vorstellen, dass es dir so schlecht geht, dass du die Hoffnung, also ich will das überhaupt nicht relativieren, aber nur so, was mir als Vergleich anfällt. Also wenn du noch wenigstens noch leben willst in einem Kriegsgebiet, dann geht es dir mental zumindest wahrscheinlich besser als jemand, der nicht mehr leben will. Weil es ist ja so grausam. Und natürlich ist das wahnsinnig traumatisierend. Und wir sollten alles dafür tun, Kriege zu beenden, Hunger zu vernichten. Und es wäre so einfach, was mich auch aufregt, weil mentale Gesundheit zu curen ist so viel schwerer, als einfach ein bisschen Geld an die Stellen zu schicken. Also, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen, dieses viele Geld umzuverteilen an die Stellen, wo wir es brauchen, macht mich wahnsinnig. Weil es hat so viel einfacher, Geld zu geben, als mentale Gesundheit. So, insofern ist es super schade, dass wir es nicht auf die Kette kriegen. Und trotzdem, wie du sagst, es kann dir das alles wegziehen. Also das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. So.
Und es ist auch schwierig, darüber zu sprechen, weil wir nicht im Ansatz uns auch nur vorstellen können, wie sich Menschen fühlen in solchen Gebieten. Deswegen ist es auch immer rein spekulativ, wie man sich vorstellt, wie würde man sich selbst fühlen. Aber wahrscheinlich bleibt diesen Menschen am Ende ein bisschen Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird für sie. Und wenn man, wenn man tief mental erkrankt ist, fehlt vielleicht sogar die Energie für diese Hoffnung. Und wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann hat man keine Hoffnung mehr. Das ist dann ein ziemlich schlimmer Punkt.
Ja, also wollen wir gar nicht unbedingt werten. Ich glaube, eher wichtig ist der Punkt, dass es eben nicht nur in dem Sinne Luxusproblem ist, sondern halt fundamental sein kann, wie sonst nichts.
Inwiefern kann Spiritualität die mentale Gesundheit fördern?
Das ist doch mal dein Thema, Alex. Jetzt holen wir uns einen Tee.
Wieso ist das mein Thema? Hier der kleine Lebensphilosoph.
Naja, aber du würdest ja sagen, dass Spiritualität dir dabei geholfen hat, mental gesund zu werden. Deswegen.
Ja, absolut. Also, das ist tatsächlich eine der größten Veränderungen in meinem Leben und in der Wahrnehmung meines eigenen Lebens und des Lebens allgemein und auch die Betrachtung meiner eigenen Gedanken und meiner Sorgen und was alles so in unserem Gehirn produziert wird. Gegenüber früher war ich einfach, meine Gedanken, mein Gehirn war in diesem Film komplett drin. Hab das alles geglaubt, hab mir Sorgen gemacht um die Zukunft, um die Umwelt, um meinen Beruf, was ich mal werden soll und was aus mir wird. Und da war ich halt komplett drin. Das war meine Realität, mein Film. Und durch die Arbeit mit Spiritualität, also Spirit, Geist, bedeutet ja nichts anderes als geistige Arbeit. Und ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist, die Fähigkeit zu erwerben, seine eigenen Gedanken aus einem kleinen Gap, aus einem kleinen Abstand zu beobachten. Und in dem Moment dieses Ich bin meine Gedanken zu unterbrechen und zu erkennen, ich habe Gedanken. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich meine Gedanken bin oder mir darüber bewusst werde, okay, da sind Gedanken. Mein Gehirn produziert Gedanken. Ich habe Gedanken. Da sind auch Sorgen. Da ist auch Grübeln, da ist auch Unsicherheit, da ist Zweifel. Aber das bin nicht mehr ich, das ist nicht mehr meine Identität, nicht mehr meine Personifizierung, sondern das legt sich quasi auf mich drauf, das begleitet mich. Aber wie ich in meinem Rap-Song schon gesagt habe, Gedanken sind wie die Wolken und wenn die vorbeiziehen, dann ist da auch wieder der blaue Himmel. Und Himmel ist ja ein Wort, was Jesus immer benutzt hat auch. Der hat immer vom Himmel gesprochen. Und vielleicht hat er gar nicht den physischen Himmel gemeint, sondern einfach den klaren, leeren Geist, der erkennt, dass diese Wolken einfach nur vorbeiziehen und dass über dem Nebel immer der blaue Himmel ist. Und das, also diese Erkenntnis hat mein Leben so, alles, was ich wahrnehme in meinem Leben, so radikal zum Besseren verändert, deswegen finde ich das ja auch so wichtig, über diese Dinge zu sprechen, diesen Podcast zu machen, du dir deine Bücher dazu schreibst. Ich finde, das ist so fundamental wichtig für uns als Menschen, dass wir das lernen, dass ich immer wieder mich frage, mein Gott, warum gehört das eigentlich nicht zur Allgemeinbildung? Warum lernen wir das nicht im Kindergarten? Warum haben uns unsere Eltern das nicht beigebracht? Warum hat das unseren Eltern niemals jemand beigebracht? Warum hat das unseren Großeltern niemals jemand beigebracht? Warum, warum, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Ja. Ich finde, das passt ein bisschen zu der Frage, die hier auch steht, was versteht man unter mentaler Gesundheit? Und ich verstehe darunter oder in dem Zusammenhang, und das passt für mich auch zu der Frage, wie kann man trotz Schicksalsschlägen positiv denken, steht hier. Und ich glaube, ich weiß auch, wie es gemeint ist, aber es ist so schön, weil es so passt. Ich glaube nämlich nicht, dass mentale Gesundheit heißt, dass wir immer positiv denken. Und dass wir bei einem Schicksalsschlag im ersten Moment, also wenn da ein Gedanke kommt, der das positiv direkt einordnet, super. Ne? Wenn du irgendwie gerade dir das Bein brichst und sagst, ach geil, jetzt 6 Wochen nicht arbeiten, wie geil wird das denn? Wenn das so der erste Gedanke ist, großartig, go for it. So. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du im Moment den Schmerz spürst. Es ist auch vollkommen in Ordnung, mal verzweifelt zu sein, auch mal richtig wütend zu sein, auch mal richtig traurig zu sein. Und für mich ist mentale Gesundheit Stück für Stück, mich damit aber nicht zu identifizieren und zu glauben, dass das das Einzige ist und vor allem nicht zu glauben, dass das jetzt immer so ist. Also es fühlt sich ja vor allem so schlimm an, weil wir dann Hochrechnungen in die Zukunft machen. Oh, bin ich jetzt immer traurig? Werde ich jetzt immer wütend sein? Wie wird sich mein Leben weiterentwickeln? Das sind alles die anstrengenden Sachen. Wenn da einfach pure Trauer ist, dann ist das erstmal nur ein Gefühl, was auch sein darf. Und wenn ich das nicht werte und wenn ich aber auch weiß, dass das gleichzeitig auch nur ein Konstrukt ist und dass ich häufig auch traurig bin, weil da irgendein Gedanke dahinter steht, der da irgendwie hingekommen ist, der auch, wo auch das Gegenteil wahr sein könnte, dann habe ich so eine gesunde Beziehung zu meinen Gedanken und auch zu meinen Gefühlen, die weiterhin gefühlt werden dürfen, die weiterhin da sein dürfen, an die ich mich aber auch nicht klammern muss, die ich auch wieder ziehen lassen kann, also im Prinzip auch, was du gesagt hast. Also deswegen würde ich sagen, ist mentale Gesundheit gar nicht so sehr unbedingt die Gedanken zu verändern, das passiert vielleicht dann eher nebenbei, sondern die Beziehung zu den Gedanken zu verändern, sie nicht mehr so für wahr zu halten, sondern einfach nur wahrzunehmen. Und dann kann ich das fühlen, aber es hat eine andere Qualität. Dann kriegt die Trauer eine andere Qualität, die Wut eine andere Qualität, wenn ich relativ schnell checke, da ist gerade Wut, aber nicht, wie du gesagt hast, ich bin wütend, sondern da ist Wut. In meinem System ist gerade Wut. Oder wie man in Schottland sagt, was ich vor kurzem gelernt habe, anstatt ich bin wütend, da ist Wut auf mir. So sagt man das im Schottischen. Ich glaube, es ist im Schottischen. Oder ist es im Irischen? Nee, es ist im Schottischen.
Ich glaube, es war im Irischen.
Ist im Irischen? Irgendwas da oben. Ist mir auch egal, ich sage das jetzt einfach. Also wie man in meiner Sprache sagt, anstatt ich bin traurig, da ist Trauer auf mir. Anstatt halt zu sagen, ich bin dieses Gefühl, das ist jetzt halt gerade da, das darf auch gesehen, gefühlt werden, aber ich identifiziere mich nicht damit und dann darf auch, und ich bin auch nicht dagegen, es darf auch sein, auch das darf sein und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass es dann auch wieder geht, wenn es gelassen wird.
In mir ist übrigens gerade Freude, weißt du auch warum?
Nee.
Weil ich die Socken anhab, die du mir mal geschenkt hast, mit den Flamingos drauf. Die habe ich nicht zufällig.
Auf dir ist Freude.
Auf mir ist Freude.
Ja, das ist schön.
Es gibt ja dieses Konzept des Toxic Positive Thinking. Mhm. Und das ist vielleicht ein Missverständnis, wenn man über Mental Health nachdenkt oder über Depressionen, dass man vielleicht jetzt sagt, ja, diese negativen Gedanken, die ich habe, diese Sorgen, die sind schlecht. Ich arbeite doch schon an mir, ich beobachte das doch schon, da kommen die immer wieder und das sollte doch gar nicht mehr sein. Ich bin doch jetzt eigentlich viel weiter. Warum kommen denn da noch solche Gedanken? Und das eine ist, also A, es ist völlig normal. B, wenn wir so reagieren auf diese sogenannten negativen Emotionen oder negativen Gedanken, wenn wir damit mit negativen Emotionen und Gedanken reagieren, dann verstärken wir noch diesen negativen Impuls in uns. Also daher wäre die Einladung von mir zu sagen, oh, da kommt so ein negativer Gedanke, da kommt Wut, da kommen Sorgen, da kommt Grübeleien und ich werde mir darüber bewusst in diesem Moment, dann wäre für mich die Zeit, mir selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, oh cool, ich bin gerade aufgewacht aus diesem Traum, ich habe gerade mitbekommen, dass ich unbewusst gerade grügele und mir Sorgen mache. Und statt mich darüber zu ärgern, würde ich mir lieber auf die Schulter klopfen und würde sagen, ey, ich habe das gerade durchschaut. Und ich kann diesem negativen Impuls, diesem Gedanken, dieser Emotion dann den Raum einräumen, den es offenbar gerade haben will. Diese Wolke will gerade an diesem Himmel entlangziehen. Und wenn wir das machen, passiert was Wunderbares. Dieses Gefühl, dieser Gedanke nimmt sich seinen Raum und verschwindet einfach wieder. Anstatt ihn zu bekämpfen, anstatt Druck darauf zu geben, geht er wieder weg. Und dieses Missverständnis von Positive Thinking ist dann auch, dass wenn ich diesem Irrglaube unterlege, dass jetzt nur noch positive Gedanken und Emotionen kommen dürfen, also A, geht es gar nicht in unserem System, B, dann bin ich jedes Mal enttäuscht, wenn was Negatives in mir passiert. Und C, kommt es auch noch zu einer kognitiven Dissonanz in mir, weil ich denke, ich müsste eigentlich gut drauf sein und da ist trotzdem Negativität in mir. Ja, aber der Motivationscoach hat auch gesagt, positive thinking, ja, yeah, yeah, I'm healthy, I'm pretty, I'm a money magnet, sage ich mir morgens in meinen Spiegel und dann kommt trotzdem kein Geld rein. Und dann habe ich eine kognitive Dissonanz und denke ich, hä, was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Also, die Konzepte, würde ich sagen, sind schwierig. Die würde ich einfach nicht so
machen. Einfach nicht machen. Nein, also wem das hilft, ist ja schön. Also wer das Gefühl hat, das tut mir total gut, ist ja auch total fein. Aber ich glaube, es lohnt sich immer hinzugucken. Was macht das mit mir? Was macht dieser Glaubenssatz, ich bin eine Versagerin, ein Versager, wenn ich negative Gedanken denke? Geht es mir damit in Summe besser oder schlechter? Ist dann aufzeigen.
Ich habe eine Frage. Kann ich eine Frage stellen?
Ja, hau raus, komm. Machen wir einfach. Was soll das?
Weil die Frage mit der positiven, wegen Schicksalsschlag, das war gekommen von mir. Und ich wollte nur fragen, wie kann man damit umgehen, wenn man aufgrund von körperlichen Beschwerden jetzt die mentale Gesundheit nicht kaputt macht, aber sich damit beschäftigt. Und dann, ich habe so eine Idee für dich, dass du weinen könntest, wenn du wütend bist, weil du einfach körperlich nicht vorankommst, weil ich habe eine Meniskus-OP gehabt und komme halt nicht weiter und darüber bin ich wütend, weil ich nicht laufen kann. Mhm. So, also habe ich eine körperliche Beschwerde und bin aber auch begeistert damit, mit mir nicht zufrieden. Und wie kriege ich jetzt, ich kann ja dann nicht immer sagen, ja gut, okay, jetzt lass es weinen oder klar, ich bin so wütend und muss dann weinen, weil ich die Treppe nicht hochkomme. Ja? Mhm. Und dann sagt er, ja, dann geht's zur OP, ja, dann mache ich die OP. So, und dann geht es trotzdem nicht besser und das müsste man vielleicht auch mal ins Verhältnis setzen, sag ich mal.
Ja, schön. Ich weiß nicht, im Podcast hat man es wahrscheinlich nicht gehört.
Wiederholst du die Frage nochmal zusammengefasst?
Einmal. Also im Prinzip, wie gehe ich um mit, wenn es körperlich, ne? Also wie gehe ich mental damit um, wenn ich körperlich eingeschränkt bin, körperliche Schicksalsschläge habe, wenn ich eingeschränkt bin, Schmerzen, ja, was auch immer, gibt ja viele, viele Beispiele. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist allgemein. Also, dass wir erstmal dann lieb mit uns sein dürfen und auch erstmal anerkennen dürfen, dass es okay ist, Schmerz, also auch zu verzweifeln, dass der Schmerz ist. Erstmal auf irgendeiner Ebene erstmal akzeptieren, Ja sagen zu dem, was ist. Also, ich finde, eine ganz große Antwort auch auf mentale Gesundheit, neben jetzt den rein hormonellen Dingen, ne, wo man vielleicht auch einfach Medikamente nehmen kann, aber so vor allem die alltägliche mentale Gesundheit ist eine, die ultimative Antwort, wenn die uns gelingt, ist die völlige Akzeptanz und Hingabe an das, was jetzt gerade ist. Das ist manchmal, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, ist das richtig, richtig schwer. Und dann kann ich vielleicht zumindest akzeptieren, dass ich es gerade nicht akzeptieren kann und mache mich nicht auch noch dafür fertig. Also ich kann mal gucken, auf welcher Ebene kann ich die Akzeptanz finden. Dann akzeptiere ich erstmal die Wut und die Tränen und kämpfe nicht da auch noch gegen an und mache mich dafür fertig, dass Wut und Tränen da sind. Und vielleicht gelingt es mir Stück für Stück, und da gibt es verschiedene Zugänge, die wir jetzt nicht immer ebenso machen können, aber so vom Ansatz her, auch damit mich dem so richtig hinzugeben und sozusagen, okay, das Leben wird sich jetzt nicht verändern, mein Meniskus wird nicht zusammenwachsen, wenn ich das scheiße finde, dass der auseinander ist. Schaffe ich es irgendwie, eine innere Haltung des Einverstandenseins damit zu kultivieren? Schaffe ich es irgendwie, zumindest von Moment zu Moment, das heißt ja nicht, dass ich dann keine OPs mache, nichts mehr dafür tue, aber schaffe ich es, wenn ich auf der Couch liege und einen Film gucke, da merke ich vielleicht gerade meinen Meniskus gar nicht, schaffe ich dann zu 100% zu genießen, gerade in diesem Moment zu sein? Schaffe ich es von Moment zu Moment immer wieder den Fokus auf die Akzeptanz zu legen, weil es ist sowieso so, wie es ist. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das leicht ist, aber vom Fokus ist das was, was ich in meinem Leben immer wieder in allen Situationen kultiviere. Ich hatte vor einigen Jahren, ich war turbosportlich, habe irgendwie, wenn es ging, 8 Tage bis 10 Tage die Woche Sport gemacht und bin semi-professionell Snowboard gefahren, habe dann auch jede Koordinationssportart, habe richtig viel gemacht und auf einmal war da so eine Erschöpfung. Und es ist so ein bisschen wie Post-Covid, nur bevor es cool war. Also das heißt, vor der Corona-Pandemie fing das schon an. Also es kann das nicht sein. Und das war auch so was Körperliches, was konnte ich keinen Sport mehr machen. Gar keinen. Also weil immer, wenn ich Sport gemacht habe, war ich 3 Wochen krank. Oder konnte mich gar, also dann war zum Supermarkt gehen schon zu anstrengend. Und auch da gab es Momente, wo ich richtig verzweifelt war, aber das Einzige, was immer wieder ging, was ich immer wieder tun konnte, von Tag zu Tag zu gucken, kann ich dem mit Einverstandensein begegnen? Kann ich akzeptieren, dass das heute so ist? Das heißt nicht, dass es anders sein muss. Kann ich vielleicht sogar, wenn ich Bock habe, mich meinen Verstand richtig herausfordern, sogar was Schönes darin finden und sagen, guck mal, was könnte denn gut daran sein, dass das jetzt gerade so ist? Was gibt es denn für Möglichkeiten, die mir aufgemacht werden? Und dann kann es sein, dass sowas wie eine Handpan in mein Leben kommt und weil ich kein Snowboard mehr fahren kann, geht all meine Energie ins Musikmachen, was viel besser geht, auch viel weniger verletzungsanfällig ist. Und dann kann es sein, zufällig, dass da wunderbare Dinge rausgeschehen, das weiß ich nicht. Und wenn ich mit dieser Neutralität und des Neugierigkeit und des mal Schauens auf die Welt gucke, weil ich gar nicht weiß, wofür die Dinge gut sind, das Leben ist so komplex, ich habe gar keine Ahnung, was sich aus was entwickelt. Und jeden Moment aufs Neue zu begegnen und wirklich, also ich finde das Wort Hingabe wirklich sehr passend, so wirklich zu sagen, bring it, komm, ich bin da, hau raus, ich gehe einfach mit dem, was da ist, ich habe keine Ahnung, was daraus erwächst, vielleicht lerne ich die Liebe meines Lebens aus dieser Situation kennen, vielleicht passiert irgendwas ganz Großartiges, ich habe keine Ahnung, aber ich gebe mich dem Leben hin, von Moment zu Moment, egal was es ist, ob ich einen Vortrag verpasse, mir mein Bein breche, alles, meine Beziehung in die Brüche geht, Katastrophe in der Vorstellung. Aber dann wird das eine krasse Erfahrung sein in dem Moment. Und das ist das, worauf ich versuche, immer wieder den Fokus zu legen. Und wenn das nicht gelingt, dann versuche ich einverstanden damit zu sein, dass es mir heute nicht gelingt, einverstanden zu sein.
Nur schwierig, wenn man trotzig ist.
Ist auch der perfekte Satz darauf. So schwierig. Ja, dann genieß deinen Trotz. Oder lass ihn. Eins von beiden. Es gibt zwei. Entweder freu dich einer im Trotz oder guck. So, das wären auf jeden Fall in kurz, ohne dass wir jetzt in die Tiefe da einsteigen können, aber das waren so ein paar Gedanken dazu.
Ja, ich kann da nicht viel ergänzen. Schmerz oder chronischer Schmerz ist natürlich einer der größten Endgegner zur Zufriedenheit in unserem Leben. Ich selbst habe keine chronischen Schmerzen jemals erlebt, sondern immer nur temporär, von denen ich zumindest wusste, dass sie wieder vorbeigehen. Das ist dann natürlich auch ein großer Trost, wenn du dann da drin steckst und weißt, okay, es dauert halt jetzt 3-4 Wochen und dann ist das wieder verheilt und dann wird es auch wieder gut. Und die Herausforderungen in unserem Leben, das sind halt die Gelegenheiten, wo wir wirklich, wirklich spirituell wachsen können. Wir wachsen spirituell nicht in der Komfortzone. Das ist ein abgetroschener Satz, aber es ist halt wirklich so, wenn alles schön ist, dann verändern wir nichts. Und manchmal haut uns das Leben von links oder von rechts oder von oben oder von unten so ein Pömpel zwischen die Beine. Ja, das verstehen jetzt die Hörer so, nicht. Weil so, die
Insider, ich muss auch sagen, von unten ein Pömpel zwischen die Beine. Klingt auch schon wieder interessant.
Und dann ist da die Chance, spirituell dran zu wachsen, indem wir in die Akzeptanz gehen. Und wenn es uns nicht gelingt, in die Akzeptanz zu gehen, dann zu akzeptieren, dass es uns nicht gelingt, in die Akzeptanz zu gehen. Völlig richtig.
Ja, und da hilft vielleicht auch wieder das klassische Bild von dem zweiten Pfeil im Buddhismus, dass wir halt den einen Pfeil im Bein, den können wir nicht verhindern, wenn uns jemand einen Pfeil in den Bein schießt, dann ist da Schmerz. Und über unsere Gedanken, über unsere Wut auch, manchmal hilft die Wut auch, aber wenn wir gefangen sind in der Wut und die ganze Zeit sagen, welcher Scheißidiot hat den Pfeil dahin geschickt, da seit wann überhaupt gibt es denn Pfeile und warum musste der jetzt da lang? Ich stand doch hier, stand doch ganz groß, keine Pfeile, ich stehe hier, er schießt Pfeile, was soll das? Alles berechtigte Gedanken, aber wenn ich gefangen bin in denen, dann ist wahrscheinlich, leide ich viel mehr an diesen Gedanken, an dem Widerstand, als an dem eigentlichen Schmerz, der gerade in meinem Bein ist. Das ist das Leid, was wir hinzupacken. Und da auch so mit gedanklich zu experimentieren, auch wenn ich Kopfschmerzen habe, zu gucken, was ist, wenn ich mich diesem Schmerz hingebe, wenn ich nicht dagegen bin und versuche, den wegzukämpfen und sage, scheiße, jetzt wieder dieser Kackschmerz und was mache ich das? Und wie wäre es, wenn ich, wie würde sich die Qualität verändern? Da ist wahrscheinlich immer noch Schmerz, aber wie wird die Qualität dieses Gefühls, wenn ich den Widerstand aufgebe? Und das heißt nicht, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber ich lade mal dazu ein und ich kann es aus verschiedenen Situationen in meinem Leben bestätigen, wie es sich verändert, die Qualität, wenn wir den Widerstand aufgeben.
Und krasser Hack, mal raus an die frische Luft gehen und einen Spaziergang machen.
Hilft. Mit kaputtem Meniskus.
Hilft. Nee, bei Kopfschmerzen meine ich jetzt.
Achso.
Bei Kopfschmerzen.
Da vielleicht einfach schieben lassen.
Hat unser heutiges Mental Health mit den Glaubenssätzen unserer Eltern zu tun? Oh, das ist eine spannende Frage. Und ich würde sagen, ja, das hat auf jeden Fall Verbindungen zueinander. Also ich weiß, in meiner Familie, wir kommen aus der Landwirtschaft. Und es war die Nachkriegsgeneration und ich weiß aus meinem Elternhaus zum Beispiel, mein Papa, dessen Vater, also mein Opa, ist im Krieg vermisst gewesen im Zweiten Weltkrieg und mein Papa wurde mit seinem Bruder dann von meiner Oma alleine auf dem bäuerlichen Hof aufgezogen und da kann man sich vorstellen, da war natürlich wenig Platz für Liebe,
für Gefühle,
sondern da musste morgens aufgestanden werden, da mussten die Schweine ausgemistet werden, da musst du auf den Acker, da musst du schaffen, da musst du wieder aufbauen, da geht's um das Außen wiederherzustellen und zu überleben. Und da kommt natürlich einiges zu kurz. Und da ist, finde ich, wie haben wir die Chance, diesen Kreislauf zu durchbrechen? Ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin so, weil mein Papa so war, mein Papa war so, weil mein Opa so war. Wenn ich das so sehe, verstehe ich ja immerhin schon mal diese Cycles. Aber wie kann ich diesen Zyklus durchbrechen? Das kann ich unter anderem dadurch, dass ich Mitgefühl empfinde für meine Vorfahren. Das ist ja okay, die waren in dieser krassen Situation. Sie hatten gar keine andere Chance, als so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Und vielleicht ist da das eine oder andere Liebe, Wort, Zuneigung zu wenig gewesen. Und jetzt ist es doch an mir, wenn ich das erkenne, dann ist es doch meine Entscheidung. Ich kann doch dann entscheiden, möchte ich diesen Kreis weitertragen? Und möchte ich das dann an die nächste Generation weitergeben und auch verhärtet sein und auch zu wenig Gefühl zulassen und zu sagen, ja, Indianer kennt keinen Schmerz und Männer weinen nicht und dieses und jenes, das hast du ja schön in deinem Impulsvertrag rausgearbeitet, Lee. Oder sage ich, okay, ich durchbreche diesen Zyklus.
Oder ich versuche es zumindest.
Oder versuche es zumindest im so gut, wie es mir eben auch gelingt. Und auch da darf man wieder sehr milde mit sich selbst umgehen, wenn man Fehler macht und so weiter. Wir kommen alle nicht perfekt auf die Welt. Und von daher würde ich sagen, ja, unser Mental Health hat was mit den Glaubenssätzen unserer Eltern zu tun. Und ja, am Ende tragen wir aber dann auch selbst die Verantwortung, wie wir mit dieser Generationenenergie, die da in uns drinsteckt, umgehen. Wenn wir das durchschauen, wenn wir da drin komplett gefangen sind, das ist wie die eigenen Gedanken, dann durchschauen wir das nicht, dann handeln wir genau so. Dann sind wir in der Reaktion, in diesem Kreislauf unserer Familie drin. Und das könnt ihr ja mal schön, Weihnachten steht ja vor der Tür, das könnt ihr ja mal proben, wenn ihr mit euren Liebsten zusammenkommt, mit den Eltern oder vielleicht mit den Schwiegereltern und alle wissen, oder eure Geschwister und die Tanten und alle wissen genau, welche Knöpfchen sie drücken müssen, um euch zu triggern. Dann kann man mal tief Luft holen und dann kann man so ganz erleuchtet am Tisch, dann kriegt man eine aufs Maul. Nein, ganz normal und einfach locker damit umgehen und sagen, okay, ja, Diese Situation kenne ich, aber ich springe nicht über dieses Stöckchen, was mir dahin gehalten ist. Und das auch ohne Arroganz. Am Anfang habe ich dann auch so, ja, nee, mir kann gar nichts und so. Nee, das ist schlecht, sondern einfach ganz normal und locker umgehen und wirklich, ja, seid Liebe. Seid einfach Liebe in den Situationen. Seid Liebe, bringt eurer Familie gegenüber Liebe. Das sind eure Liebsten. Und seid Liebe.
Dass die Liebsten sind, ist, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich. Aber potenziell könnte es so sein. Ich habe noch andere Gedanken. Zum einen wollte ich noch einen Satz sagen, weil das ja eben schon mal kam und hier auch nochmal eine andere Frage ist. Ist Mental Health wichtig oder ist es eher, ist es ein reales Problem oder Lifestyle-Trend? Steht ja auch nochmal und eben kam das ja auch schon mal durch. Ich glaube, dass... Also man sagt ja, oh, das wird immer mehr und ne, früher ging ja auch irgendwie und guck mal, die Gen Z ist so schwach, guck mal, die sind alle in Therapie, die halten nichts durch. So, guck mal, früher haben wir das auch gemacht. Ja, guck dir mal unsere Welt an. Guck dir mal an, wo wir hingekommen sind von Leuten, die das Gefühl haben, ihnen geht's gut, wenn wir endlos wachsen. Ihnen geht's gut, wenn wir andere Länder überfallen. Sie würden den Sinn des Lebens darin finden, irgendwie anderen Leute auf die Schnauze zu hauen, Tiere auszubeuten, immer mehr haben zu wollen. Guck dir mal an, wie geil ihr das alles so gemacht habt. Und guck mal, wie die ganzen Kinder sind von Menschen, denen es echt schlecht geht. Also ich glaube, stell dir mal eine Welt vor, wo so jeder Mensch so vom Grundding her zufrieden ist. So. Und zwar vor allem auch die Reichen und die Mächtigen. Dass sie erstmal so cool mit sich sind. Stell dir mal so einen Trump vor, der einfach cool mit sich ist. Der einfach entspannt ist. Der einfach das genießt. Sagt, guck mal, wie geil, ich kann Golf spielen. Einfach nice. Stell dir mal vor, so ein Trump, der einfach nur auf dem Golfplatz abhängt. Geilere Welt. So. Aber nee, stattdessen irgendwelche Machtfantasien, denkt er, dass er seine innere Leere mit irgendwelchen machtvollen Ereignissen im Außen füllen kann. Das ist einfach nicht gut.
Auch ein krasses Beispiel für diesen Familien- Zirkel. Ja. Ne, wenn man seinen Vater, wenn man die Geschichten so sieht, die Dokumentation, ist schon klar, warum der so geworden ist, wie er geworden ist. Das ist nachvollziehbar.
Und er hat halt den Cycle bisher zumindest nicht geschafft zu durchbrechen. Und deswegen würde ich sagen, deswegen ist es ja auch ein Thema, was uns so rumtreibt. Und gleichzeitig kann man ja trotzdem immer noch Geld spenden für Ärzte ohne Grenzen und in Kriegsgebiete das unterstützen, weil das ist richtig einfach. Und trotzdem glaube ich, ist das Thema mentale Gesundheit, wenn man das jetzt im weiteren Sinne fasst, innere Balance, eleganter Umgang mit den Unwägbarkeiten, eines der wichtigsten der Welt und im Prinzip auch ein Mittel, wenn wir es Stück für Stück mehr hinbekommen als Menschheit, zu Frieden, Empathie und Miteinander.
Zufrieden als Individuum, unzufrieden im Kollektiv und zufrieden, da steckt ja das Wort Frieden schon drin. Ja. Da haben wir doch schon die Lösung.
Und ich glaube halt, wenn du selber zufrieden bist, dann hast du halt auch mehr Kapazitäten über, bei anderen auch Frieden zu stiften. Wenn du halt selber die ganze Zeit hinterher rennst, dich selbst in den Griff zu kriegen, wie willst du da irgendjemand anderem noch helfen? Also es ist ja gar nicht nur ein egoistisch, es klingt erstmal egoistisch, sich auf sich selbst zu fokussieren und ich finde, da soll es auch nicht aufhören. Die spirituelle Bubble dreht sich auch manchmal nur immer um sich selbst und vergisst so ganz die anderen Themen. Also man sollte nicht nur bei sich bleiben, finde ich, als Menschheit, aber es ist ein guter Starting Point und von da aus parallel eben für andere da sein. Acht geben, vor allem Menschen, die echte mentale Schwierigkeiten haben, zu unterstützen, ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Und so können wir übrigens dann auch selbst der Sinn sein, das hier eine Frage war, vor allem nämlich einfach, indem wir anderen helfen können, für die da sind, Raum haben auch, für die da zu sein und nicht den irgendwelchen abstrakten Zielen hinterherrennen, anderes Thema, über das wir heute hätten sprechen können, sondern eher auf unsere innere Balance gucken und aus dieser inneren Balance heraus die Welt und den Welts retten.
Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Wir spielen für euch noch eine kleine Runde Handpan. Und dann beenden wir gemeinsam den Abend.
Yes?
Yes?
Sounds good.
Sounds good. Thank you.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Vielen lieben Dank.
Wir haben 9:30 nach alter Zeitrechnung, kurz vor 9:30. Also richtig Puffer. Ja, schön. Kauft unsere Produkte. Ja. Sag mal an der Stelle, glaube ich, immer, um den Vibe am Ende noch so, kommt auf meine Seminare und Alex macht alles. Ja. Und vor allem, wenn ihr Lust habt, bleibt gerne noch einen Moment, aber wenn ihr mögt, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz, um noch einen Moment hier zu bleiben. Faltet eure Stühle zusammen. Das ist auch eine gute kleine Rätselaufgabe, das ist nämlich unintuitiv. Und dann könnt ihr die Kissen einfach hier vorne auf so eine Couch ablegen und die einfach alle einmal zusammenfalten.
Das ist sehr mysterisch mit den Stühlen.
Ja. Nicht, dass ihr uns mysterisch werdet. Ey, vielen Dank fürs Rauskommen, vielen Dank.
Dankeschön.
Es war ganz fein, glaube ich. Dankeschön.